Das Arztgespräch, der Podcast von Ärzten für Ärzte und für interessierte Menschen, die sich eine Meinung bilden wollen zu Themen, die uns Ärzte im Praxisalltag beschäftigen.
Heute ist das Thema die Geschichte der Telematik-Infrastruktur.
Ich bin Christian Köhler, Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden.
Mein Name ist Christian Sommerbrot, ebenfalls Facharzt für Allgemeinmedizin und ebenfalls niedergelassener Hausarzt in Wiesbaden.
So, Christian, jetzt wollen wir heute reden über die Geschichte der Telematik-Infrastruktur.
Ja, wir haben ja schon mal gesagt, dass das ein Thema ist, das uns prinzipiell Bauchschmerzen macht, weil es so schlecht umgesetzt wird.
Aber um das Ganze mal zu definieren, die Telematik-Infrastruktur, das ist also quasi die Plattform für digitale Gesundheitsanwendungen bei uns in Deutschland.
Ja, man kann es als Datenautobahn bezeichnen, dass die verschiedenen Player angebunden sind, also die Arztpraxen, die Krankenhäuser, die Apotheken, die Pflegeheime, die Physiotherapeuten, also alle Krankenkassen natürlich, also alle, die im Gesundheitssystem eine Rolle spielen, sind an diese Datenautobahn angeschlossen und auf dieser Datenautobahn bewegen sich die Daten und die Patienten und die Arztpraxen können damit einzelnen Anwendungen darauf zugreifen. Also da sind dann vor allen Dingen ganz berühmt die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, das E-Rezept oder die elektronische Patientenakte zu nennen.
Genau, es sind also einfach medizinische Informationen, die für die Behandlung der Patienten benötigt werden, sollen hier einheitlich verfügbar sein. Wie fing das Ganze an? Da haben wir im Jahr 2001, darauf datiert das.
Ne? Ja, da fing das an mit einem Skandal. Ging damals um das Medikament Lipobay von der Firma Bayer. Da zeigten sich Nebenwirkungen, wenn man das parallel mit NSARs einnimmt. Da kam es zu Rhabdomyolysen. Es sind etliche Leute gestorben, 50 Menschen, so irgendwas um die Größenordnung.
Was Bayer eingestanden hat, wahrscheinlich waren es mehr.
Das wissen wir jetzt nicht so ganz, will ich jetzt auch gar nicht. Aber der spannende Punkt ist halt, dass in diesem Jahr die damalige Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt gesagt hat, dass wir das vermeiden können, wenn wir wüssten, was die einzelnen Ärzte verordnen. Der Klassiker ist ja, der Patient geht zum Hausarzt, bekommt einen Cholesterinsenker aufgeschrieben aufgrund seiner Werte, geht dann zum Orthopäden, der einen NSAR aufschreibt und gar nicht weiß, was der Patient nimmt, weil die Patienten sich ja auch gewöhnlicherweise nicht wirklich daran erinnern, was sie nie einnehmen. Mhm. Und dann kam es damals zu diesen Wechselwirkungen. Dann war die Idee, Mensch, lasst uns doch einen Medikationsplan, einen digitalen Medikationsplan erstellen. Damals war noch die Idee, das mit der Versichertenkarte zu kombinieren, sodass, wenn der Patient zu einem anderen Arzt geht, immer sofort ersichtlich ist, welche Medikamente er eingenommen hat.
Ja, also das ging zurück ins Jahr 2001. Um das mal so ein bisschen zu rekapitulieren, was da war. In 2001, Bundeskanzler war Gerhard Schröder, der Brioni-Kanzler, ne, der Genosse der Bosse. Ulla Schmidt, wie gesagt, war Gesundheitsministerium und der Sommerhit 2001. Die No Angels.
Ach du Schande, das habe ich ganz vergessen. Mit 2001 assoziiere ich immer nur 2001 Odyssee im Weltraum. Das hätte ja thematisch zum Beginn der Telematik-Infrastruktur auch gut funktioniert.
Ja, die No Angels 2001, der Sommerhit, so lang ist das also schon her. Das war die erste Band, die aus einer Castingshow hervorging. Ja, das war noch.
Echt?
Ja, das war noch vor DSDS. Das ist irre, so lang ist das schon her.
2001 habe ich mein letztes Examen gemacht und habe dann meine Arztin-Weiterbildung in der Nephrologie begonnen.
Ja, siehst du, das ist schon eine Weile her. Wir sind ein bisschen älter geworden seitdem. Aber
was war noch 2001?
2001 im Prinzip ja der 11. September 2001 stellt natürlich eine Zäsur dar. Das war, die Flugzeuge in die Zwillingstürme des World Trade Center gelenkt wurden. 2001, George W. Bush war damals Präsident in den Vereinigten Staaten.
Boah, da erinnere ich mich noch, wie ich das mitbekommen habe. Ja. Ich habe da gedacht, das wäre eine Filmvorschau gewesen damals.
Das stimmt.
Ich hatte an der Dialyse gearbeitet und die Patienten hatten alle Fernsehen geguckt. Und beim Behandeln habe ich immer so mit einem halben Auge auf den Monitor gestielt und überall lief dasselbe Programm von einem Flugzeug, das in einen Tower reincrasht. Ja. Und ich habe gedacht, das wäre irgendein Kinofilm. Die Patienten haben auch nichts gesagt. Und abends bin ich nach Hause und wollte mit meiner Frau zusammen kochen. Und dann habe ich den Fernseher angemacht und habe dann noch gemeint, Mensch, guck mal, hier läuft auch die Werbung. Hier kommt irgendwas Neues im Kino, irgendein neuer Actionblocker.
Ja,
habe umgeschaltet. Ja. wo das gleiche Bild war.
Ja,
und dann habe ich gemeint, du, ich glaube, das ist gar kein Film, ich glaube, das ist echt.
Ja, ich weiß auch, ich hatte auch eine Forschungsstelle an der Uni Heidelberg zu der Zeit und war da quasi am Schreibtisch, als mein Kollege dann zur Tür reinkam und gesagt hat, geh mal auf spiegel.de, guck mal, da ist ein Kleinflugzeug ins World Trade Center geflogen. Das war so die erste Meldung. Spiegel.de war nicht erreichbar. Ja, die Seite war down und der Rest, ja, ist traurige Geschichte.
Ja.
Zurück zur Telematik-Infrastruktur.
Ja, ich erinnere mich. Ich habe damals in der Dialyse, das war ganz spannend, da hatten wir damals ein CD-gestütztes Expertensystem, wo wir dann Fragen zur Dialyse stellen konnten und zu den Krankheitsbildern und uns da Behandlungstipps geben konnten. Das war damals noch CD-gestützt, weil das im Internet gab es das nicht. Und auf Station bin ich aufgefallen, weil ich auf der einen Seite mit meinem Nokia rumgerannt bin und auf der anderen einen Palmtop hatte.
Okay.
Und auf dem Palmtop Excel-Tabellen, weil Nephrologen rechnen ja gerne, da hatte ich dann auf diesem kleinen Palm-Handheld-Gerät die Excel-Tabellen drin zum Berechnen von irgendwelchen Funktionen. Und irgendwann bin ich dann durchs Haus, haben sie mich im Haus gesucht, wenn es was zu berechnen gibt, weil ich immer den großen Rechner mit an der Tasche hatte.
Weißt du übrigens noch, wie sich Digitalisierung in dem Jahr angehört hat?
Nein, erzähl mal.
Pass mal auf. Kennst du noch, ne?
Ach, der AOL-Anschluss.
Ja. Bin ich jetzt schon drin oder was?
Das ging ja leicht.
Ja. Also darauf geht's zurück. Das war der Beginn der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Der nächste größere Schritt war dann 2004. Da wurde das Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung, kurz das GKV-Modernisierungsgesetz, verabschiedet und darin wurde die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte und die Einführung der Telematik-Infrastruktur beschlossen.
Das Spannende war, das ist ja relativ schnell auch parteiübergreifend unterstützt worden. Also es war nicht nur die SPD, sondern auch die CDU und FDP haben dann da mitgemacht und haben eben gesagt, das Gesundheitssystem muss digitaler werden. Und in der Zeit zwischen 2001 und 2004 hat man sich vor allen Dingen den Grundlagen aus den Ende 90er Jahren, da gab es verschiedene Forschungsansätze, die eine Digitalisierung des Gesundheitssystems beschrieben haben. Und interessanterweise ist, dass die Grundlage jetzt 20 Jahre später immer noch, es gab dann diverse Berechnungen von der Firma Bertelsmann vor allen Dingen, wie viel Millionen man einsparen kann. Und das war dann der Wendepunkt, wo die Politik einheitlich gesagt hat, jawohl, wir müssen da das Gesundheitssystem modernisieren, weil eben mehr Wettbewerb reingebracht wird. Es wird dadurch effizienter werden, es werden mehr Strukturen, es müssen mehr Mitspieler rein. Es kann eben nicht so rein auf den ersten und zweiten Gesundheitsmarkt aufgeteilt werden. Also so diese ganzen Grundlagen sind eigentlich in dieser Zeit nachzulesen, die bis heute gelten.
Und so mündete dann in der Gründung der Gematik, dass also die Betreibergesellschaft der Telematik-Infrastruktur ist das gerade, also die Gesellschafter sind die Bundesärztekammer, Bundeszahnärztekammer, Deutscher Apothekerverband, Krankenhausgesellschaft, Spitzenverband Bund der Krankenkassen, also der GKV-Spitzenverband, die Kassenärztliche Bundesvereinigung, also alle administrativen Player im Gesundheitssystem sind quasi gemeinschaftlich Betreiber der Gematik.
Ja, das war 2005 so. Und weil eben diese Betreiber mehr oder minder gemeinschaftlich die Verantwortlichen waren, stand auch die Gematik mehr oder minder lange Jahre wie gelähmt da. Die war kaum handlungsfähig, weil die Mitspieler sich gegenseitig blockiert haben. Und das Ganze hat dann 2016 sich gewandelt, als dann Jens Spahn mit dem Bundesgesundheitsministerium und 51% zum Hauptanteileigner der Gematik war. Seitdem ist die Gematik tatsächlich im Wesentlichen ein verlängerter Arm des Bundesgesundheitsministeriums.
Mhm. Und auf dem Weg dahin gab es aber noch einen wichtigen Meilenstein, und zwar 2011. Da wurde nämlich die erste Generation der elektronischen Gesundheitskarte, die EGK1, ausgegeben. 2011 war der...
Ich habe es befürchtet, du hast wieder ein Lied,
oder? Ich habe einen Sommerhit 2011. Ah, Jennifer Lopez, On the Floor. Großartig.
Da hat also die 2011 die elektronische Gesundheitskarte den Boden erreicht.
Genau, und das war wirklich, also da ist sie gelandet, die Technik, also von 2005, von Beschluss, wir gründen eine Betreibergesellschaft, bis das Produkt dieser Betreibergesellschaft nach 6 Jahren dann quasi zur Marktreife gebracht wurde, das war die EGK Version 1 und Tusch hier an dieser Stelle. Sie hat, was hat sie gehabt, was die Vorgängerversion nicht hatte?
Ein Lichtbild. Und ich erinnere mich noch, es gab Leute, die haben Comics dahin geschickt und es wurde akzeptiert. Es war unglaublich. Also in der ersten Variante, ein Bekannter von mir hat wirklich Fred Feuerstein oder Barney Geröllheimer, einen von den beiden, hingeschickt und das wurde tatsächlich gedruckt.
Okay, die sahen wahrscheinlich besser aus als er.
Sage ich jetzt nicht. Nichts, falls er zuhört.
Also auf jeden Fall nach 6 Jahren Entwicklungsarbeit und man muss es auch mal sagen, mehr als 1 Milliarde Entwicklungskosten.
Schweineteuer, das Foto.
Ja. Nächster Meilenstein war 2015. Da wurde das Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendung im Gesundheitswesen, kurz das E-Health-Gesetz, beschlossen, was dann 2016 in Kraft trat. Also das war 2015. Hello.
Ja, das war 2015. Es kommt. Jetzt geht die Digitalisierung vorwärts. Jens Spahn hat durchgegriffen. Die Digitalisierung wird jetzt ernst. Die Gematik wird ganz auf das Bundesgesundheitsministerium zugeschlossen. Und auch die digitalen Anwendungen, die jetzt laufen sollen, die werden zum ersten Mal sehr konkret formuliert.
Genau, das waren jetzt also das, was wir heute, womit wir heute einigermaßen beginnen zu arbeiten. Also der elektronische Medikationsplan ist beschlossen worden, der elektronische Arztbrief, der E-Arztbrief, der elektronische Arztausweis, also der Heilberufeausweis, der EHBA, den wir jetzt auch wieder übrigens neu ausgestellt bekommen.
Ja, wir bekommen jetzt die Version 2.1.
Ja, noch mehr. Noch besser als der alte.
Ja. Naja, der ist nicht besser, der hat nur eine Sache, die er besser kann. Der alte braucht den Konnektor und der neue braucht den Konnektor nicht mehr zur Signierung.
Na, das freue ich mich auch schon drauf. Angeblich, also der Ausweis wird kostenfrei ersetzt, wie er dann an die Terminals angebunden wird. Das bleibt dann, glaube ich, uns überlassen, ne?
Ja, da haben schon einige Kollegen berichtet, dass die PVS-Anbieter für Preise zwischen 200 und 500 Euro anbieten, das ins System einzubinden.
Ja gut, aber wir gehen ja auch genug golfen die ganze Woche. Das können wir uns ja auch leisten, ne? Geben wir unserem Caddy halt mal einen Tag frei.
Was kommt noch? Warte mal, das Versichertenstammdatenmanagement war ja die erste Anwendung, die reinkam.
Mhm, auch 2015.
Genau, ja. Dann das Notfalldatenmanagement, das theoretisch funktioniert, aber so kompliziert ist, dass das kein Kollege, den ich kenne, wirklich anwendet. Ich habe es mir einmal angeguckt, das ist wirklich gruselig. Und dann, was natürlich immer noch ganz lange auf sich warten lassen wird, das ist die elektronische Patientenakte, elektronische Patientenfach. Dann gibt es noch die elektronische Pflegeakte und einige andere Anwendungen. Impfungen sollen beschlossen werden. Also da kommen noch durchaus eine Menge Anwendungen. Wir müssen halt mal gucken, in welcher Zeit.
Ja. Ja, zusätzlich 2015 wurde auch die elektronische Gesundheitskarte dann schließlich flächendeckend und verbindlich eingeführt, musste dann aber bis 2017 wieder aus Datenschutzgründen ausgetauscht werden.
Ja, ne? Das war das Problem mit dem Foto.
Gut. Die Entwicklungskosten für die EGK wurden in 2015 ungefähr schon mit 1,2 Milliarden Euro angegeben.
Ja, das sind einfach irre Entwicklungskosten. Man muss sagen, 2015 hatten wir tatsächlich noch gar nichts. Also der einzige Punkt war, dass wenn wir die Karte eingelesen haben, es einen Stammdatenabgleich gab mit der Krankenkasse und das war's.
Ja, ja.
So wirklich was davon haben, hatte man nichts.
Nee, das stimmt, ja. Gehen wir weiter. In der Historie 2016 wurden dann alle niedergelassenen Ärzte letztlich verpflichtet, sich verpflichtend an die Telematikinfrastruktur anzubinden. Das wurde dann aber immer wieder verlängert, sodass es schließlich im Juni 2019 verbindlich
ja,
sein musste.
Man darf hier nicht vergessen, also wir reden wieder von Jens Spahn, der hatte ja wirklich Hummeln im Hintern und hat eine Gesetzesvorgabe nach der anderen und eine Frist nach der anderen rausgehauen. die alle gar nicht umsetzbar waren. Und interessanterweise sind, wenn von Industrieseite das nicht umgesetzt werden kann, die Politik relativ großzügig. Bei den Praxen sind sie dann relativ streng. Bei den Praxen war dann für die Kollegen und Kolleginnen, die sich nicht anbinden, erst 1% und dann schließlich 2,5% Strafe vom Honorarabzug.
Stimmt. Erinnere ich mich auch noch dran. 2017 war dann wieder so ein Jahr, ne? So ein Meilensteinjahr, kann man sagen. Da wurde der erste Connector zertifiziert und das erste Kartenterminal für die Anbindung an die Telematik-Infrastruktur. Das ist so ein Meilenstein, dass ich denke, auch da.
Du hast wieder musikalisch untermalt.
Ja, 2017, der Sommerhit.
Was war's?
Ja, wer kennt's nicht? Ah. Ja, das ist 2017.
Das lasse ich erst mal sacken.
Ja, das war also ein gutes Jahr, oder?
Ja, also der Connector.
Musikalisch lässt sich drüber streiten.
Spannend auch hier wieder vom Bundesgesundheitsministerium und der KBV eine völlige Fehlplanung. Man hat eine Höchsterstattung der Technikkosten damals von 2.500 Euro und dann ist das um Quartal zu Quartal gesunken, weil man davon ausgegangen ist, dass durch den Wettbewerb das potenziell die Konnektoren billiger werden. Und die Realität ist, genau das ist nicht eingetroffen, sondern die Konnektorhersteller sind einfach ganz konsequent bei der maximalen Fördersumme geblieben.
Könnte man sich ja fast vermuten, dass die sich abgesprochen haben.
Ein Schelm, wer böse, wer dabei Böses denkt. Auf jeden Fall sind sie alle auf diesen Höchstförderbeiträgen geblieben, sodass eben die gesamte Fördersumme abgerufen worden ist und in die Technikausstattung gegangen ist und alle Praxen, alle Techniker Stunden selber bezahlen mussten, die draufgegangen sind, ja. Um die Systeme anzubinden. Und da ist ja was Kompliziertes, also mit dem Connector. Das ist ein Router, der einen Zugang zur Telematik-Infrastruktur per VPN-Tunnel aufbaut. Und damit das funktioniert, haben wir ein relativ komplexes Konstrukt. Also das ist einmal der Connector und einmal ein spezielles Kartenlesegerät. Im Connector und dem Kartenlesegerät sind besondere Authentifizierungskarten. Und über diese Authentifizierungskarten wird die Praxis eindeutig markiert und durch das Einlesen der versicherten Karte eben dann der Kreislauf geschlossen, sodass das der Eingang in die Telematik-Infrastruktur ist.
Genau, die Praxiskarte ist fest im Terminal verbaut, muss jetzt übrigens auch getauscht werden.
Fest verbaut, muss getauscht werden.
Ja,
genau. Das bedeutet, wir müssen Technik tauschen.
Ja, genau. Ja, macht ja nichts. Sind wir ja gewöhnt.
Kostet nichts.
Ja, ich meine, wobei ich sagen muss, dass du sagst, die Fördersummen wurden komplett von den Firmen abgerufen. Also das, was wir von der KV erstattet bekommen haben zum Anschaffen und Einbauen der Telematik-Infrastruktur, diese Förderbeiträge, die wurden bei uns nie zu 100% von den entsprechenden Herstellern und Anbietern abgerufen. Sondern uns wurde immer so ein Betrag von 20 oder 30 Euro belassen. Der war dann für uns.
Das ist ja großzügig. Also es haben nicht alle das Gleiche gemacht. Das, vielleicht haben sie sich doch nicht abgesprochen, aber sie sind alle ziemlich dicht an der Fördersumme geblieben. Also von dem erwarteten Preiskampf, der dann stattfindet und alles wird viel, viel günstiger, davon haben wir gar nichts gesehen.
Das stimmt, ja. So. Um jetzt noch in der Historie weiterzugehen, es ging dann 2020, wurde in das Gesetz für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation beschlossen. Das war das Digitale Versorgungsgesetz, das DVG, was dann auch andere Leistungsanbieter wie die Apotheker und die Krankenhäuser zur Anbindung an die Telematik-Infrastruktur verpflichtet haben. Und die digitalen Gesundheitsanwendungen auch noch mit in diese Geschichte mit reingenommen haben. Ne?
Ja, also es ist ja im Grunde genommen eine Ausweitung jetzt. Die Krankenkassen, die Apotheken kommen mit rein, die Krankenhäuser kommen mit rein. Das ist im Grunde genommen, war das System ja vorher im Wesentlichen zwischen den Praxen und den Krankenkassen aufgebaut worden. Da war der Stammdatenabgleich. Was jetzt mit neu mit reinkam, vor allen Dingen im nächsten Schritt, ist KIM, Kommunikation im Gesundheitswesen, was es eben ermöglicht, dass man innerhalb der Telematik-Infrastruktur E-Mails hin und her schicken kann oder Informationen austauschen kann. Der Witz an der Geschichte ist, wir benutzen es im Moment für die EAU, aber hast du schon von irgendeinem Kollegen mal eine KIM bekommen?
Tatsächlich kriege ich von ein paar Praxen, ja, neurologische Praxen, kriege ich KIM-E-Briefe. Aber ich sage mal jetzt, von die meisten Praxen setzen es nicht um. Also wir haben zum Beispiel relativ viel Röntgenbefunde, die wir bekommen, weil bei uns in der Praxis ja auch noch eine Kollegin mitarbeitet, die Orthopädin ist, Fachärztin für Orthopädie, die Weiterbildung Allgemeinmedizin macht. Deshalb haben wir da ja auch ein bisschen Schwerpunkt. Und die Radiopraxis bisher ist da noch nicht so angeschlossen, dass sie uns diese Briefe jetzt, also die Befunde rein darüber zusendet. Es ist wenig, es könnte mehr sein, weil die Funktion ist gut. Das ist, wenn das kommt, ich finde das gut. Aber
aber auch die Kliniken sind ja noch gar nicht angeschlossen.
Die Kliniken noch gar nicht, das stimmt.
Ja, das wird noch lange Zeit dauern, bis die da tatsächlich uns eine einheitliche Digitalisierung bescheren und dass wir vor allen Dingen mit den Kliniken Daten austauschen können. Was ja da auch besonders spannend wäre, eben gerade was die Dauermedikation Vorbefunde betrifft. Oder eben dann bei der Entlassung, dass man schnell Informationen hat in der Praxis, wie man mit dem Patienten nach der Entlassung weiterverfährt.
Ja, das stimmt. Also die Berichte, die wir über das KIM bekommen, das sind eine Handvoll pro Woche. Ja,
also ich habe tatsächlich noch keinen einzigen. Ja, noch gar nicht. Ich habe das Ding seit einem halben Jahr.
So, also kurze Aufforderung an Kollegen. Wir wären bereit. Ja?
Wir sind ready.
Letztes, was quasi 2021 jetzt noch verpflichtend wurde, dass noch weitere Berufsgruppen des Gesundheitssystems an die TI angeschlossen werden und die elektronische Patientenakte und das E-Rezept weiterentwickelt wird und die Gematik darüber hinaus auch den Auftrag erhält, offiziell die TI zukunftssicher zu erweitern und zu verbessern. Whatever that means, sollte eigentlich von Anfang an schon
Im Grunde genommen ist es ein Kriechtempo der digitalen Entwicklung. Wir haben 20 Jahre jetzt gerade mal abgearbeitet an digitale Entwicklung. Es sind nur ganz wenige Meilensteine drin gewesen. Und wir haben irre Entwicklungskosten von fast 2 Milliarden Euro.
Ja, das ist schon, aber wir haben ein Bild auf der Karte, haben wir gesagt, und wir haben Technik, die begeistert. Und wir haben einen Sommer jetzt 2021,
wolltest du noch unbedingt mit reinnehmen, gell?
Oh Mann, also wenn wir Stay. Justin Bieber.
Das ist ja thematisch wieder passend. Die Gematik bleibt.
Also wenn wir uns angucken, die Geschichte der Telematik reicht von den No Angels bis Justin Bieber.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ein Qualitätsmerkmal ist. Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler und Christian Sommerbrot.
Unser Thema war die Historie der Telematik-Infrastruktur.
Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne einen Kommentar auf unserer Webseite www.das-arztgespräch.de.
Ja, und damit ihr keine Folgen verpasst, freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert.
Diese und alle anderen Folgen unseres Podcasts, inklusive der zugehörigen Informationen und Quellenangaben, findet ihr auf unserer Webseite www.das-arztgespräch.de.
Also auch heute die Quellen zu Bundesgesundheitsministerium Telematik Infrastrukturhistorie werden wir dort online stellen. Deshalb gerne auch kommentieren. Schön, dass ihr uns zugehört habt.
Bis zum nächsten Mal.